Wer von euch findet die Zeitumstellung genauso ätzend wie ich? Gibt es ein paar, die das auch doof finden? Ich hasse das. Ich finde es irgendwie total daneben. Vor allem, also wenn es nach mir ging, also wenn wir uns jetzt mal auf eine Zeit einigen würden, dann wäre es für mich eindeutig die Sommerzeit. Also ich finde es, dass es jetzt früher dunkel wird, voll ätzend. Aber passend zum Sonntag haben wir deshalb das Thema gewählt, wo finde ich Licht in dunklen Zeiten? Das ist damit du, wenn es heute Abend so dunkel ist, einfach dich in der Wohnung zurechtfindest, im Haus zurechtfindest. Natürlich nicht, war ein Spaß. Ihr guckt so schockiert. Okay, ja, ihr seid schon da, oder? So, gut. Können wir der Band mal kurz einen Applaus geben? Ich wollte nur mal kurz gucken, ob ihr wirklich da seid und wach seid. Hey, ganz herzlich willkommen natürlich auch in die Locations nach Münzingen, nach Balingen. Das habe ich jetzt schon gesagt, wir sind in der Jesaja-Serie im zweiten Teil. Und die Frage ist natürlich, warum machen wir diese Serie überhaupt? Jesaja, das ist ja ein uraltes Buch, der hat 700 Jahre vor Jesus gelebt. Das ist quasi ja schon ganz, ganz Schnee von gestern. Warum jetzt, warum ausgerechnet in dieser Zeit, in diesem Jahr, in dieser Kirche? Und es ist ganz einfach. Dr. Johannes Hartl, das ist ja quasi so the brain unserer Zeit, der wurde mal gefragt von Leuten, gesagt, ey, warum gibt es so wenig Prophetie in der aktuellen Kirche? Warum wird das so wenig über Prophetie geredet? Hat Gott nichts mehr zu sagen? Das war die Frage an ihn. Und er ist wirklich super schlau und er hat dann geantwortet und hat gesagt, hey, warum um alles in der Welt sollte Gott Neues sagen, wenn wir uns für das, was er gesagt hat, nicht interessieren? Und ich finde, er hat den Nagel voll auf den Kopf getroffen. Wir sollten, bevor wir ständig irgendwie erwarten, Gott spricht zu uns in unsere Zeit neue Dinge rein, sollten wir mal schauen, was hat er denn schon gesprochen? Und das, was er gesprochen hat, wirklich verinnerlichen und schauen, hey, ist da vielleicht auch noch eine ganz aktuelle Message drin, obwohl sie 700 vor Christus geschrieben wurde? Und deshalb sind wir in dieser Serie, deshalb möchte ich dich mit reinnehmen und deshalb möchte ich für diese Predigt auch beten. Vater, ich bete, dass du durch diese Worte, die schon gesprochen sind, durch diese Worte, die schon geschrieben sind, heute noch redest. Ich bete, dass dieses Wunder geschieht, dass dein Geist diese alten Worte heute lebendig macht und dass du zu uns sprichst und wir merken, hey, du bist immer noch an uns dran, du bist immer noch derselbe Gott und dein Anliegen an uns ist immer noch dasselbe. Gebt dir jetzt den Raum, die Zeit, ich gebe dir den Moment, dass du in unser Herz sprechen darfst. In Jesu Namen. Amen. Dani Habert hat letzte Woche sensationell gestartet in diese Serie und ich bin wirklich immer noch geflasht von dieser Predigt. Ich finde es mega cool, was er gemacht hat. Für alle, die sie jetzt nicht gehört haben oder einfach nur so eine super kurze Wiederholung, ganz kurz der historische Hintergrund von dem Buch Jesaja. Was war damals so die Situation? Israel, das Volk, die Nation Israel war unter König David und seinem Sohn Salomo groß geworden. Diese Nation war sehr, sehr erfolgreich. Sie war der Nabel der Welt. Sie wurde zum Maßstab in vielerlei Hinsicht. Sowohl materiell, was Reichtum anging, das Militärische, aber auch in Politik und Bildung und Kultur gab Israel den Ton an. Das heißt, sie waren wirklich so auf dem Höhepunkt dessen, was Gott immer zugesagt hatte. Er hat gesagt, hey Israel, aus euch will ich den leuchtenden Stern meiner Zeit machen. Die Menschen sollen an euch erkennen, dass ich euch segne, dass ich mit euch bin und dass ich es gut mit euch meine. Der Tempel wurde unter Salomo fertig und der Tempel war so ein Symbolbild für diesen Gott, der mit Israel ist. Menschen kamen aus der ganzen damaligen Welt, um sich diesen Tempel anzuschauen und sie hatten greifbar, sichtbar etwas vor sich, wo sie gemerkt haben, wow, dieser Gott ist in Jerusalem, in Israel präsent. Dieser Gott segnet, dieser Gott ist wirklich mit ihnen. Und die Menschen haben das gesehen und sie haben es verstanden. Und dann starb Salomo. Und nach dem Tod von Salomo kam es zum Zerbruch. Nach dem Tod von ihm gab es Unruhen im Volk. Und es ist irgendwie was ganz, ganz Spannendes passiert, wenn man sieht, diese Nation hat sich geteilt in zwei Reiche, in das Nord- und in das Südreich. Wir Deutschen, wir können das nachempfinden. Wir haben es in Ost und Westen geteilt, aber dieses Geteiltsein als Nation, das ist was, was wir auch kennen in unserer Geschichte. Und das ist passiert. Und crazy finde ich aber, wenn du mal historisch nachschaust, warum haben die sich geteilt? Und dann finde ich es extrem spannend, es lag an den Steuern. Die Steuerpolitik. Salomo hat für diesen Tempel, den er aufgebaut ist, die Steuern nach oben gefahren. Er hat von den Leuten Abgaben und Steuern verlangt, um diesen Tempel, Klammer auf, auch seinen persönlichen nebendran, Klammer zu finanzieren. Und das Krasse war, die Leute sahen den Tempel noch, aber Salomo hatte es versäumt, das Why behind the what weiterzugeben. Die Leute haben nicht mehr verstanden, warum dieser Tempel so viel Geld kosten muss. Und sie waren unzufrieden. Der Sohn von Salomo betrat den Thron, Rehabeam war dieser Sohn. Und die Vertreter des Nordreichs gingen zu ihm und sie sagten, hey lieber Rehabeam, der Tempel ist doch jetzt fertig, der ist doch gebaut. Kannst du nicht jetzt die Steuern zurücknehmen? Und eigentlich eine ziemlich nachvollziehbare Forderung der Leute. Aber Rehabeam war rotzfrech und sagte, nee, ganz im Gegenteil, ich werde sie sogar noch anheben. Weil ich habe noch so ein paar Ideen, die möchte ich damit auch noch finanzieren. Und jetzt löst der Rebellion aus. Jetzt lösten sich diese Stämme des Nordreichs ab und sagten, hey, mit uns nicht mehr länger. Wir gründen unser eigenes Reich, wir wählen unseren eigenen König, wir lösen uns. Und es waren von da an zwei Reiche. Und in dieser Spannung jetzt, dieser getrennten Nation, da passierte etwas mit den Königen. Die Könige verfolgten nicht mehr die Absichten Gottes. Sie stellten ihre eigenen Interessen ganz vorne an. Ihre Prioritäten waren erstmal sie selber und ihre Interessen. Und du findest eine Formulierung, die in der Bibel immer wieder auftaucht in diesem Zusammenhang. Es heißt, sie taten, was Gott missfiel. Und ein kleiner Tipp, wenn du Sätze findest, die in der Bibel genauso immer wieder vorkommen, die sich genauso wiederholen, dann werd aufmerksam. Dann schau genau hin, weil das hat eine besondere Bedeutung. Wenn du merkst, dass was immer wieder genauso formuliert wird, dann steckt was Tieferes dahinter. Sie taten, was Gott missfiel. Hier geht es nicht um ein einmaliges Fehlverhalten von einem König, sondern hier wird ein Muster beschrieben. Das wiederholt sich ständig. Und dieses Muster möchte ich mit dir anschauen. Die erste Stufe in diesem Muster war, sie vernachlässigten Gott. Die Dankbarkeit für das, was Gott getan hatte, war weg. Ja, der Tempel war jetzt da und man hat sich dran gewöhnt und der prägt das Stadtbild, alles schön und gut. Aber das Besondere, den Moment, ach komm, das Ding kostet doch bloß Geld. Das macht uns doch bloß Stress. Sie sahen nicht mehr visionär in die Zukunft, was irgendwie kommen sollte, sondern sie blickten nur noch auf ihre Situation jetzt, heute. Ihre Sorgen, ihre Nöte, ihre Probleme, der Tag heute bestimmte ihre Meinung. In Politik, Wirtschaft, Sozialem und in der Natur spielte Gott keine Rolle mehr. Also alles, was sie erlebten in ihrer Gesellschaft, wurde nur noch auf eine menschliche Auslegung runtergebrochen. Gott spielt da drin keine Rolle mehr. Man hat die Dinge rein wissenschaftlich, sachlich betrachtet. Die zweite Stufe, eine Öffnung für Götzen der Völker um sie her. Israel hat eine ganz krasse Geschichte. war damals einmalig, was Israel erlebt hat. Gott ging mit ihnen aus Ägypten raus, er befreite sie aus dieser Knechtschaft, er ließ sie die krassesten Wunder erleben. Sie hatten eine Zeit in der Wüste, wo sie völlig abgespacete Sachen mit ihm erlebten. Und Gott gab ihnen eine ganz, ganz glasklare Anweisung. Er sagt, um euch rum werden viele Völker sein, die werden alle möglichen Götzen anbeten und verehren. Das sollt ihr nicht. Da gab es nichts zu diskutieren. Es war eine ganz klare Anweisung. Haltet euch fern von den Götzen anderer Völker. Und Götzen, wenn du nicht weißt, was das sind, Götzen sind in der Regel Gegenstände oder Abbildungen von etwas Ideellem. Also von einem geistlichen Wesen oder von einer Idee, einem Gott, den man sich vorstellt, einem Wesen, einer Kraft, die verändernd auf dein Leben wirkt. Und das kann sein positiv, das kann sein negativ, je nachdem verhältst du dich dann gegenüber diesem Götzen. Ja, also entweder du opferst dafür, du stimmst ihn milde oder du bist dankbar für das, was er getan hat. Aber der Punkt ist, du beziehst das Erlebte, das, was dir geschieht, auf diesen Gegenstand, auf diesen Götzen. Und dieser Gegenstand nimmt auf einmal Einfluss auf dein Leben. Die Begegnung mit Götzen ist fast immer identisch Neugierde. Es wird eigentlich nie beschrieben, dass jemand aus dem Volk Israel morgens früh aufgestanden wäre und fing auf einmal an, einen Stein anzubeten. Es war immer diese Neugierde, hey, was machen die da eigentlich? Aha, die haben so Holzfigürchen, und die tanzen so rum, dann machen sie ein Feuer und im Herbst regnet es und es gibt eine gute Ernte. Könnte da was dran sein? Also nur mal so als Frage, könnte es vielleicht einen Zusammenhang zwischen dem Bambusstock und dem Regen geben? Ah, wahrscheinlich nicht. Aber wer weiß? Probieren wir es doch einfach mal. Die dritte Stufe, Götzenanbetung. Man geriet in eine offene Abhängigkeit von den Götzen. Und wenn du das nicht geistlich erklären möchtest oder kannst, dann versuch's mal rein psychologisch. Und ich finde das so hammerlogisch. Wir hatten einen Rallye-Lehrer in der 6. 7. Klasse, der hat mit uns ein Spiel gemacht. Wir sollten selber Horoskope schreiben. Jetzt denkst du, okay, Rallye-Lehrer, Horoskop ist irgendwie ein bisschen schräg. Ja, der war schräg. Aber der Punkt, und das fand ich das Faszinierende, er hat uns die Psychologie von so Zeitschriften Horoskopen erklärt. Ja, nimm möglichst allgemeingültige Sätze, hau die da rein und die Trefferwahrscheinlichkeit ist extrem hoch. Also Beispiel, für alle, die im September geboren sind, hüte dich heute Morgen im Straßenverkehr. Jo. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeiner, der im September geboren ist, heute Morgen im Straßenverkehr irgendwas Blödes erlebt hat? Hat noch nichts Geistliches, gell? Psychologisch ist es aber so, dass wenn es dich trifft und du erzählst das weiter, und dann ziehen Leute auf einmal Verbindungen. Aha, hätte der mal besser auf seine Zeitschrift gehört? Und jetzt wiederholt sich das ein paar Mal. Und auf einmal fängst du an, sollte ich nicht heute Morgen doch lieber mal lesen, was da steht? Und wenn sich das wiederholt, dann gerätst du auf einmal in eine Abhängigkeit. Weil dann merkst du, du verlässt das Haus morgens in einer Unruhe, wenn du es nicht gelesen hast. Und jetzt beginnt Abhängigkeit. Jetzt beginnt dieser Moment, wo du denkst, boah, ich glaube ja eigentlich immer noch nicht dran. Aber lass uns lieber mal gut stehen damit. Lass uns lieber mal das, was man tut, auch tun, damit es mir nicht irgendwie schlecht geht. Und die Abhängigkeit dieser Götzen wächst und wächst und wächst. Und irgendwann bist du in einer ganz offensichtlichen Abhängigkeit und du wirst diese Götzen anbeten, du wirst ihnen dienen, du wirst ihnen Aufmerksamkeit geben, du wirst ihnen all das geben, was irgendwann mal Gott hatte. Und jetzt kommt das Krasse von diesem Muster. Und das finde ich der Wahnsinn, wenn du das liest in der Bibel, wie sich das durchzieht. Eins zu eins, es passiert immer dasselbe. Wenn dieses Muster und sie taten, was Gott missfiel, greift, dann passiert mit dem Volk etwas. Erstens ein starkes soziales Gefälle. Arm und Reich nimmt zu. Zweitens sexuelle Unmoral. Auf jegliche Art und Weise. Drittens ein steigendes Unbewusstsein für Gottes Gesetz. Die Leute entfernten sich immer weiter von dem, was Gesetz war, bis dahin, du findest Bibelstellen, wo es heißt, das Gesetz Gottes war im Tempel verloren gegangen. Hä? Ja, ohne Spaß, die haben das in so einen Schrein einfach drunter gelegt und keiner hat es mehr gelesen. Das Gesetz Gottes ging verloren, selbst im Tempel. Und der Höhepunkt von diesem Muster ist ein Verlust der eigenen Identität und Hoffnung. Israel war nicht mehr Israel. Israel hatte keine Hoffnung mehr. Israel war gefangen in einer dunklen Vorstellung der Zukunft. Und dieses Muster wiederholt sich, wiederholt sich, wiederholt sich. Und mittendrin in dieser Kette, wenn du es liest, es wird fast langweilig. Du merkst schon wieder und schon wieder und schon wieder. Und auf einmal taucht der Prophet Jesaja auf. Mitten rein. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, was ein Prophet macht. Weißt du, die Aufgabe, der Job von einem Prophet? Viele Leute sagen, ja, also ein Prophet, der sagt die Zukunft voraus. Und irgendwie tut er das auch. Also Jesaja kannst du mal verfolgen. 700 Jahre vorher hat er die Kreuzigung von Jesus in allen Details beschrieben. In allen. Es ist Wahnsinn, wenn du das liest. Und da kommt man schon mal auf die Idee und sagt, so ein Prophet ist irgendwie ein Wahrsager. Ist er aber nicht. Ein Prophet sagt nicht, hör mal zu, das wird kommen und du kannst nichts dran ändern. Das ist deine Zukunft, das macht ein Prophet nicht. Ein Prophet ist jemand, der seine Zeit, der seine Gesellschaft, der das, wo er gerade drin ist, durch die Augen Gottes sieht. Das ist mega spannend. Gott schenkt einem Prophet geistliche Augen. Und er liest seine Gesellschaft. Er sieht einfach, er deutet sie. Er sieht das, was passiert, aber aus Gottes Sicht, aus Gottes Maßstäben. Manchmal kriegt er dazu Offenbarung. Gott zeigt es ihm. Und dann drückt er das aus und dann spricht er mit dem Volk. Und das ist sehr spannend. Manchmal tut er das ganz direkt. Also er sagt wirklich klare Kante, sagt, Leute, das ist der Fall. Manchmal benutzt er dazu Bilder, Vergleiche, Geschichten, um den Leuten das weiterzugeben, was er von Gott gehört hat. So, Jesaja liest seine Zeit, die Gesellschaft, in der er lebt, aus der Sicht Gottes. Und jetzt habe ich mich gefragt, wenn dieses Muster immer wiederkehrt, das ist nicht einmal, also das ist nicht der eine König tat, was Gott missfiel, sondern das Muster durchzieht das Volk Israel. Und Jesaja steht auf und liest dieses Muster. Könnte es sein, das ist jetzt rein spekulativ, könnte es sein, dass dieses Muster immer noch lebendig ist? Könnte es sein, dass der Blickwinkel, den Jesaja auf dieses Muster hat, immer noch derselbe ist? Einfach nur eine Spekulation. Gott wird vernachlässigt, die Stufe 1. Hey, die Dankbarkeit in unserem Land, Bundesrepublik Deutschland, für das, was Gott getan hat, ist weg. Wir haben 80 Jahre Frieden. 80 Jahre Frieden in diesem Land, so lang wie noch nie zuvor. An einem Stück. 80 Jahre, die Waffen schweigen. war. Wir haben das Wirtschaftswunder erlebt. Wir waren Verursacher des Zweiten Weltkriegs. Wir waren Verursacher des Holocaust. Und wir waren die Nation, die aus dem Wirtschaftswunder als gestärkteste, als modernste rausgegangen ist. Wow. Wiedervereinigung. Ein Land lebt getrennt voneinander. Ost und West trifft in einem Land aufeinander. Der Kalte Krieg, Jahrzehnte. Und ohne Blutvergießen kann sich dieses Land wieder vereinigen. Wow. Corona. Hey, wir sind mal ganz ehrlich. Wie sind wir durch diese Pandemie, was immer es ist, wie sind wir durchgekommen? Wie stehen wir da in diesem Land? Hat nichts mit Gott zu tun. Na, komm, wieso Gott? Also Wirtschaftswunder, das haben wir Deutschen einfach gut hingekriegt, oder? Trümmerfrauen waren fleißig, die haben das gut gemacht. Wir hatten ein paar schlaue Köpfe, Glück hatten wir auch noch ein bisschen. Lief. Wiedervereinigung, ja, okay, also so geil ist das ja jetzt auch wieder nicht, oder? Jetzt haben wir ja diesen ganzen Osten auch noch an der Backe und also göttlich, na, ich weiß noch nicht. Und Corona, jo, also wir wissen ja gar nicht, war es wirklich so gefährlich? Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Corona, ganz am Anfang, eine Aktion, Deutschland betet. 1 Million Menschen sind in Deutschland auf die Knie gegangen und haben gebetet. Aber der Ausgang hat nichts mit Gott zu tun, nein. Wir sind in Stufe 1, wir haben Gott aus allem raus erklärt. Frag mal auf der Straße nach Kirche. Ey, Kirche ist ein großes Übel. Also kostet einen Haufen Geld, diese ganzen alten Gebäude noch irgendwie pflegen. Drinnen herrscht eine ganz zweifelhafte Moral. Und eigentlich können wir Kirche nur noch nach dem Aspekt Steuer, irgendwie Kirchensteuer beurteilen. Lass uns gucken, dass wir das loswerden. Wir erklären unsere Probleme, unsere Situationen. Corona, Ukraine-Krieg, Nahostkonflikt, Umweltthemen. Alles nur noch auf einer menschlichen Ebene. Und wenn du aufstehst und sagst, hey Leute, das hat eine geistliche Komponente, dann wirst du für verrückt erklärt. Stufe 2, Öffnung für die Götzen um uns herum. Mit Götzen haben wir nichts zu tun, oder? Das ist ja nicht unser Thema. Aber frag dich mal ganz, ganz ehrlich, einfach in dich rein. Wo suchst du die Lösungen für die Probleme unserer Zeit? Von wem versprichst du dir Lösungen für das, was uns heute belastet? Wo suchen wir nach Licht in unserem Dunkeln? Und wisst ihr, ich habe das Gefühl, wir sind die erste Generation, die noch einen Schritt weiter gegangen ist. Wir suchen gar keine Lösungen mehr. Wir betäuben uns einfach. Was Problem? Ach komm, mach Netflix an. Wie, die Wirklichkeit? Ah nee, komm, Social Media, das ist meine Wirklichkeit. Ey, wir betäuben uns mit Arbeit, mit Freizeit, mit Körperkult, mit Medien, mit legalen, teilweise illegalen Drogen. Wir betäuben uns mit spiritueller Ablenkung. Ein bisschen Yoga, ein bisschen Esoterik, ein bisschen Astrologie. Ja, wir glauben da nicht dran, aber irgendwie hilft es vielleicht doch ein bisschen. Und die dritte Stufe, Götzen werden angebetet. Tut keiner von uns, ist mir klar. Keiner von uns hat irgendwie die Holzfigur auf dem Nachttisch und kniet morgens vor der nieder. Aber frag dich mal bitte, was Anbetung ist. Anbetung heißt, dass du einer Sache, einem Gegenstand, einer Idee, einem Gott deine Aufmerksamkeit gibst. Wow. Wie viel Aufmerksamkeit widmest du in deinem Leben welchen Dingen? Und die Folgen? Immer noch dieselben. Starkes soziales Gefälle. Die Armen werden ärmer, die Reichen werden reicher. Sexuelle Unmoral in jeglicher Form. Steigendes Unbewusstsein für Gottes Gesetze. Verlust der eigenen Identität und Hoffnung. Herzlich willkommen in Israel im Jahr 700 vor Christus. Ein Prophet sagt nicht einfach nur, hey, das ist deine Zukunft, so wird es kommen. Daran kannst du übrigens sehen, ob ein Prophet ein echter Prophet ist oder nicht. Ein Prophet weist immer, immer, immer auf die Alternative hin. Ein Prophet sagt, wenn du so weitermachst, wird das deine Zukunft sein. Und da ist er glasklar und zwar schonungslos. Und er sagt dir ganz brutal, wo es hingehen wird. Aber er bietet dir immer die Alternative, wenn du umkehrst, wenn du zurückgehst zu Gott, wenn du dich ihm wieder zuwendest, wird sich auch deine Zukunft ändern. Die Menschen waren hoffnungslos. Und in diese Situation hinein benutze ich jetzt Jesajas eigene Worte. Lass sie einfach auf dich wirken. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Und wisst ihr, was der Kern dieser Message ist? Gott wird das Problem lösen. Mega cool, aber du bist noch zu früh. Gott selber wird das Problem lösen. Er greift ein. Ey, und jetzt ganz ehrlich, Jahr 2025, wer bitteschön glaubt denn das noch? Wer glaubt denn wirklich noch ernsthaft daran, dass Gott das Thema Trump, Putin löst? Wer glaubt denn noch, dass Gott den Nahostkonflikt löst? Wer glaubt denn noch, dass Gott unsere Umweltthemen löst? Wer glaubt's wirklich? Jesaja sagt, Gott selber wird aufstehen. Kein Politiker, kein Firmenbesitzer, kein Wissenschaftler und auch kein Influencer. Gott selber. Ja, und was wird er tun? Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Hey, das ist das, was Jesaja ankündigt. Er sagt, wenn ihr umkehrt, wenn ihr anfangt, wieder mit Gott zu rechnen, wird ein Licht aufgehen. Und das könnt ihr gar nicht übersehen. Das wird so hell sein, dass jeder es wahrnehmen wird, dass jeder es sehen wird. Gott ignoriert die Situation nicht. Gott ist es nicht gleichgültig, wie es ihnen geht. Er sieht das Dunkel und er verspricht eine Reaktion. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. So wie du Israel damals aus der Gewalt der Midianiter gerettet hast, so befreist du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. Hey, für die Leute damals war das glasklar, was er meint. Die hatten die Peitsche vor Augen. Die haben wirklich plastisch gesehen, was Jesaja hier sagt. Das tun wir nicht mehr. Aber ich möchte etwas verraten über die Bibel. Das, was du in diesem großen ersten Teil der Bibel, den wir oft Altes Testament nennen, das, was du dort physisch lesen kannst, also Kriege, Schlachten, Zwangsarbeit, Unterdrückung, das sind die geistlichen Kämpfe des Neuen Testaments. Und Gott sagt, ich werde euch von dieser Sklaverei, von dieser Peitsche befreien. Und vielleicht sitzt du jetzt hier oder in Baling oder in Münzingen und sagst, Peitsche, keine Ahnung, was der meint. Ich kann nur von mir sprechen. Ich kenne diese Peitsche. Ich kenne es, wie die Stimmung unserer Gesellschaft, wie Medien wie dein eigener Medienkonsum, wie unser ganzes Denken wie unter einer Peitsche ist. Ich merke, dass wir überhaupt nicht mehr frei sind. Unsere Medien sind vorformuliert. Unsere Gedanken werden uns so geliefert, wie wir sie brauchen. Da stecken Systematiken dahinter, hinter unseren Social-Media-Konsumen. Das, was du denkst, was du hörst, was du empfindest, ist manipuliert von verschiedensten Seiten. Aber wir sind nicht frei, weil wir so abhängig geworden sind von unseren persönlichen Götzen, dass wir nicht mehr frei sind. Und Gott sagt, ich will dich befreien. Ich werde dich da herausreißen. Die Soldatenstiefel, die du beim Marschieren so laut dröhnen, und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Hey, das sind Bilder von damals. Das sind Bilder der Menschen vor 700 vor Christus. Setz an diese Stelle deine ganz persönlichen Nachrichten ein. Setz die Bilder ein, die du heute Morgen auf deinem Handy gesehen hast. Setz die Bilder ein, die deinen Alltag prägen. Das wird ins Feuer geworfen und du befreit sein davon. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedenfürst. Er wird seine Herrschaft ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Hey, die Menschen damals haben den Ausweg in Politik, in Reichtum, in militärischen Aktionen, in Religiosität bei sich selbst gesucht. Und Gott sagt, du wirst es finden in diesem Sohn, den ich schicke. Es gibt für dich wirklich Hoffnung, es gibt für dich ein Licht in deinem Leben. Ich werde dir jetzt einen Abschnitt von Jesaja vorlesen, in seinen Worten. Und ich bitte dich, dass du die Augen zumachst. Und wenn du einschläfst, schlaf gut. Ich glaube, dass Gott vielleicht nur einen Satz, vielleicht ein Bild, einen Moment aus diesem Text nimmt und zu dir ganz persönlich redet. Ich glaube, dass Gott heute noch spricht in diesem Text. Und ich weiß nicht, welches der Moment für dich ist, aber ich bin sicher, es ist einer dabei. Deshalb mach deine Augen zu, dein Herz auf und lass Gott zu dir reden. Was von Davids Königshaus noch übrig bleibt, das gleicht einem abgehauenen Baumstumpf. Doch er wird zu neuem Leben erwachen. Ein junger Trieb sprießt aus seinen Wurzeln hervor. Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen. Der Geist der Weisheit und der Einsicht. Der Geist des Rates und der Kraft. Der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Dieser Mann wird den Herrn von ganzem Herzen achten und ehren. Er richtet nicht nach dem Augenschein und fällt seine Urteile nicht nach dem Hörensagen. Unbestechlich verhilft er den Armen zu ihrem Recht und setzt sich für die Rechtlosen im Land ein. Sein Urteilsspruch wird die Erde wie ein Stockhieb treffen. Ein Wort von ihm genügt, um die Gottlosen zu töten. Gerechtigkeit und Treue werden sein ganzes Handeln bestimmen. Sie umschließen ihn wie ein Gürtel seine Hüften. Dann werden Wolf und Lamm friedlich beieinander wohnen. Der Leopard wird beim Ziegenböckchen liegen. Kälber, Rinder und junge Löwen weiden zusammen. Ein kleiner Junge kann sie hüten. Kuh und Bärin teilen die gleiche Weide und ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Heu wie ein Rind. Ein Säugling spielt beim Schlupfloch der Fieber. Ein Kind greift in die Höhle der Otter. Auf dem ganzen heiligen Berg wird niemand etwas Böses tun und Schaden anrichten. Alle Menschen kennen den Herrn. Das Wissen um ihn erfüllt das Land wie das Wasser das Meer. In dieser Zeit ist der Trieb, der aus der Wurzel Davids hervorsprießt, als Zeichen für die Völker sichtbar. Sie werden nach ihm fragen und der Ort, an dem er wohnt, wird herrlich sein. Ich glaube, Gott macht uns eine Zusage für das, was uns in seiner Kirche, in seiner Gemeinschaft erwartet. Ich glaube, dass er das zusammenknüpft. Sein Haus, seine Gegenwart und diese Zukunft, die er malt. Prophetie hat immer etwas mit einer Wahl zu tun. Du kannst deine Entscheidung treffen. Wo suchst du Licht in dunklen Zeiten?
ICF-Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.